2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 19. Mai 2025, also bummelig eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute zwei Tage nach der 0:2 Heimniederlage gegen den VfL Bochum. Die Tore in ihrer Reihenfolge, das 1:0 für den VfL durch Boadu in der 10. Minute und das 2:0 in der 66. Minute ebenfalls von Boadu auf Vorlage von Paslak. Soweit zu den beiden Toren. Ich darf heute wieder Claudio vom Blog und Podcast 1848 begrüßen. Moin, Claudio.
Hallo.
Wie geht's dir heute, Claudio?
Ja, Wochenende langsam aus den Knochen geschüttelt. Freue mich, dass wir uns am Samstag nochmal halbwegs teuer verkaufen konnten für unserem letzten Bundesligaspiel für mindestens ein Jahr. Und ja, habe mich auch sehr gefreut, dass viele Freunde aus der Heimat in Hamburg waren und wir auch noch einen schönen Abend verbringen konnten.
Ja, ja, ich höre schon wieder durch. Du planst echt nur dieses eine Jahr ein. Das hat man ja schon beim VD erst durchgehört.
So ein bisschen, ja. Ich wie gesagt, ich kann noch nicht mal so richtig sagen, wo dieser Optimismus herkommt. Aber ich mache drei Kreuze, dass Köln und der HSV hochgegangen sind. Damit hat man dann zwei Dickschiffe weniger in der zweiten Liga, die über einen sehr hohen Etat verfügen. Und da sehe ich unsere Chancen dann tatsächlich nicht ganz so schlecht.
Mhm. Okay. Dazu kommen wir vielleicht nochmal später so mit Spielern, wer kommt, wer geht. Dann gibt es ja so ein paar News auch. Ansonsten kann ich ja mal kurz erzählen, wie so der Tag bei uns begann. Der begann ja schon bei mir quasi morgens im Büro am Samstagmorgen, als aufploppte, dass unser neues Heimtrikot vorgestellt wird und dann beim Spiel direkt zum Einsatz kommt. Ist dir das eigentlich auch aufgefallen oder hast du das gar nicht mitbekommen, so dass das ein anderes Trikot war?
Ich habe es bei Twitter gesehen und dachte, ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Nochmal deutlicher mit den Streifen, hat mir auf jeden Fall gefallen.
Ja. Ja, ist auch so in Anlehnung an das Aufstiegstrikot von 2001. Da war ich auch in Nürnberg beim letzten Spiel, wo Dennis Baris das 2:1 geköpft hat. Legendär und in der Form ist diese Anlehnung das Trikot. Also Heimtrikot, dann folgen ja noch das Auswärtstrikot und das Pokaltrikot wird auch noch demnächst vorgestellt. Irgendwie wahrscheinlich unspektakulär.
Ist das bei euch gang und gäbe, dass das Trikot schon am letzten Spieltag vorgestellt wird?
Ja, eigentlich auch nicht so. Hat sich es so, ich glaube, letzte Saison war das auch schon so, aber davor kann ich mich nicht dran erinnern, zwingend. Also es war eigentlich immer erst früher so im Laufe der Sommerpause eigentlich so, ne?
Ja, bei uns auch, deswegen. Ja.
Aber ich glaube, das kommt auch mit Puma einher, die jetzt in die zweite Saison mit uns gehen. Und ich würde mal behaupten, die hätten auch gerne direkt Abverkauf-Effekte schon quasi, während noch Fußball gespielt wird. Und soweit ich gehört habe, waren da auch viele Größe schnell ausverkauft irgendwie. Also scheint zu ziehen, das Trikot irgendwie.
Also ich habe auf dem Weg nach Hause in der U3 einige Leute mit dem Trikot noch eingepackt gesehen, eingeschweißt. Wie du sagst, scheinen wahrscheinlich einige gekauft zu haben.
Dann, und auch online halt so. Also ich glaube, das hat seinen Zweck oder das erfüllt seinen Zweck, das am letzten Spieltag zu präsentieren und auch direkt das Spiel damit zu beginnen.
Ja, auf jeden Fall. Die Präsentation fand ich auch super schön. Also die Fotos machten einiges her.
Ja. Das Video dazu, ne? Genau. Ansonsten hatten wir vor dem Spiel auch noch, also das war dann erst mittags, ich konnte da nicht dran teilnehmen, ich wäre gern mitgegangen beim Marsch zum Stadion, den Fanmarsch. Der ging ja in der Innenstadt los am Rathausmarkt, wo gerade ein Zweitligist seinen Aufstieg feiert. Ein aktueller Zweitligist seinen Aufstieg feiert. Und ich habe die aber dann noch gesehen. Also ich konnte nicht daran teilnehmen, weil ich was noch vorher zu organisieren hatte und habe dann aber an der Domschenke gestanden, wie ich da eigentlich immer stehe vor den Spielen und habe dann den Marsch kommen sehen. Das war auch schön laut und man hat schon lange vorher gehört. Wirst du auch nicht mitbekommen haben, weil du wahrscheinlich gar nicht auf der Ecke warst, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Nee. Wir waren vor dem Spiel im Libero.
Ja.
Und ja, das ist ja auf der Seite, wo der Eingang zum Gästeblock ist. Da haben wir recht wenig mitbekommen.
Ja, okay. Ja, so. Wie ist es denn, ja, du bist schon dabei gewesen. Wie ist es dir denn ergangen mit Einlass und mit allem drumherum so?
Super angenehm. Also wir haben uns vor dem Spiel, wie ich es gerade schon meinte, im Libero getroffen. Sind eine größere Gruppe gewesen, vor allem Leute, die in Hamburg wohnen, aber aus Bochum kommen. Wir kennen uns teilweise noch aus der Schule, waren ein, zwei Jahrgänge und wir hatten natürlich alle viel Besuch aus der Heimat da. waren dementsprechend auch eine größere Gruppe, haben uns dann auf 1, 2, 3, 4 Bierchen vor dem Spielort getroffen. Und der Einlass ins Stadion selber, der Weg ist natürlich super kurz und der Einlass, ich muss sagen, war bisher mit die angenehmste Kontrolle und Einlass, den ich je bei einem Auswärtsspiel hatte. Ansonsten ist man ja als Auswärtsfan schon fast daran gewöhnt, dass man so ein bisschen drangsaliert, will ich nicht sagen, aber ja, andere Kontrollen hat.
Ich weiß, was du meinst, ich kenne das, ja klar.
Und das war überhaupt nicht der Fall. Es ging super fix, wir waren super schnell im Block. Hat Spaß gemacht.
Also, ja, umso schöner zu hören, dass das so super war für euch. Es ist ja auch schön dann, wenn man sowas als Auswärtsfan erleben kann.
Ja, sonst kriegt man ja als Auswärtsfan das ein oder andere Mal schon so ein bisschen unterschwellig diesen Stempel Gewalttäter, potenzieller Gewalttäter aufgedrückt, so wie die Kontrollen sind. Das war überhaupt nicht der Fall. Also wie gesagt, war super.
Ja, dann vielleicht nochmal so im Stadion dann. Ich überlege gerade, also wir hatten ja vorher ausgerufen, auch quasi ganz viel mit Konfetti da zu sein und Luftschlangen und so weiter. Ich glaube, das hat man auch ganz gut gesehen, glaube ich. Plus, ja. Ja, überall so kleine Choreos, Choreo-Geschichten. Am schönsten fand ich das in der Nordkurve, wo das FC St. Pauli-Wappen den Berg hochgerollt wird. Also da hatte ich natürlich A, gute Sicht drauf. Und B fand ich als Idee halt super. Also so genauso kam mir halt quasi auch die letzten 2 Jahre vor. Das hat das für mich schön einmal dargestellt. Aber natürlich auch in der Südkurve war natürlich so Choreo-Elemente dabei und auch auf der Gegengeraden. Das sehe ich dann ja immer nicht so, aber das kann man sich alles an Bildern angucken. Da empfehle ich immer von Stefan Grünfeld den Blog, da ist das immer schön illustriert. Genau. Ihr habt ja auch eine Choreo gemacht, ne?
Genau, das war die kleine Abschiedschoreo für Christian Gamboa, der wie Toto Lucia seine Karriere ja beendet. Letzte Woche beim Heimspiel hat Toto Lucia eine Choreo bekommen. Heute war es, am Samstag war es dann Christian Gamboa, der ist seit 2019 im Verein. Hat jetzt in den letzten 1,5 Jahren sportlich nicht mehr die ganz, ganz große Rolle gespielt, war aber unheimlich wichtig für die Kabine. Neben Toto Lucia, die beiden haben auch viel Arbeit übernommen, wofür große Vereine in der Regel ja auch eigene Mitarbeiter haben, zum Beispiel für die Integration von Spielern, die aus anderen Ländern mit anderen Sprachen kommen. Und mit Gambo hatte man jemanden, der Muttersprachler im Spanischen ist, mit Toto einen Franzosen. Ich glaube, ich habe das vor dem Spiel auch schon mal erwähnt. Gambo kam 2019 nach Bochum und hat irgendwie nach 2 Monaten sein erstes Interview fließend auf Deutsch gegeben, obwohl er halt vorher gar kein Deutsch gesprochen hat. Und so spielt man sich dann natürlich auch neben dem Platz super schnell in die Herzen der Fans. Und ja, war halt praktisch in der Saison, wo er gekommen ist, hatten wir noch puren Existenzkampf. Und hat dann alles mitgekriegt vom Existenzkampf in der 2. Liga über den Aufstieg und die 3 Klassenerhalte. Und ja, hat sich über die Jahre halt eben zu einer Identifikationsfigur erarbeitet. Und ich glaube, passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Also selbst, dass für uns der Abstieg schon feststand, hat dem Ganzen am Samstag keinen Abbruch getan. Ich fand es zwar halt in Summe ein Fußballfest. Ihr habt eure Choreos gemacht, wir hatten unsere kleine Choreo im Auswärtsblock. Ja, das hat zum Gesamtbild an dem Tag, fand ich, doch extrem gut gepasst.
Ja, finde ich auch, war alles drumherum perfekt, fand ich. Bis auf das Spiel aus unserer Sicht natürlich. Aber sag mal ganz kurz, Toto Lucia geht zu euch in den Trainerstab ab nächste Saison, ne?
Korrekt, der Dieter Hecking wird in seinen Trainerstab als 3. Co-Trainer integrieren. Ist, glaube ich, für Toto auch tatsächlich ein sehr, sehr guter Schritt. Also wie ich gerade schon meinte, er war super wichtig für die Kabine. Und jetzt eben den Fokus dann auch nochmal auf die tägliche Arbeit des Trainers zu legen, das passt zu ihm. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er das jetzt 1 Jahr machen wird und danach wahrscheinlich schon eine U17 oder vielleicht noch eine U19, je nachdem, wie da die weitere Planung auch mit David Sievers, auch einem sehr, sehr guten Trainer ist, voranschreiten wird.
Ja, da scheint die langfristige Perspektive und Zukunft im Verein zu liegen für ihn. Ne?
Auf jeden Fall.
Was wird Gamboa machen? Ist das schon raus?
Das ist noch nicht ganz klar. Er wird aber auch auf jeden Fall im Verein bleiben. Er identifiziert sich ja auch extrem mit dem Verein, die ganze Familie. Auch seine Frau hatte am Samstag nach dem Spiel dann nochmal einige Postings bei Instagram gemacht, wo sie sich dann auch bedankt haben für die schöne Zeit und wie sie in Bochum aufgenommen worden sind. Also da ist noch nicht ganz klar, wie man ihn einbindet. Es ist nur klar, dass man ihn einbindet. Wenn ich jetzt mal so ein Best Guess machen müsste, denke ich mal, dass er vielleicht am Anfang ein Scouting vielleicht speziell potenziell auch mal für Südamerika gehen könnte oder Mittelamerika. Das ist auch eher untypisch, dass ein Verein dann explizit jemanden dafür hat, aber aufgrund seiner Herkunft und seiner vor allem sprachlichen Expertise sicherlich da nicht ganz ungeeignet für.
Ja, normalerweise nimmt man da so Leute, die vor Ort sind, die man dann so bucht, genau, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Für solche Sachen. Lass mal, wo wir da bei Spielern sind, dann mache ich gleich mal den Block mit Spielern weiter, weil wir darüber haben wir gar nicht vor dem Spiel gesprochen. Es ist mir aber noch ein Anliegen, einmal kurz über Lukas Daschner und Jakov Medic zu sprechen. Vielleicht mal Jakov Medic zuerst, weil er ja auch am Wochenende von Anfang an gespielt hat. Und der ist ja ausgeliehen von Ajax. Wie geht's mit dem weiter? Der wird wahrscheinlich zurückgehen. Ich nehme es mal vorweg, aber das wirst du mir besser einordnen können.
Genau, der wird zurückgehen, wurde heute auch offiziell verabschiedet. Ich persönlich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade. Die Kaufoption liegt roundabout bei 2 Millionen. Ich fand, Samstag hat er ein starkes Spiel gemacht und das war nicht seine einzige starke Leistung, die er gebracht hat in dieser Saison. Er wäre, glaube ich, als Abwehrchef in der zweiten Liga, gerade nachdem Ivan Orlitz auch den Verein verlassen wird, als Abwehrkante extrem wichtig. Da denke ich aber, ist man nicht bereit, eben die Kaufoption zu ziehen. Die Saison von ihm insgesamt war... Ja, ich glaube, das Ding ist die Erwartungshaltung gewesen. Also man hat schon die Erwartungshaltung am Anfang der Saison gehabt, dass er ein klarer Stammspieler wird. Das war er am Anfang nicht. Hatte auch unter Peter Zeidler einige Böcke drin. Aber ich fand die Leistung vor allem in der Rückrunde, die er gezeigt hat, durchweg stark. Und ich habe teilweise dann auch nicht ganz verstanden, als er wieder aus der Mannschaft genommen worden ist für Ivan Ordets. Also ich würde sagen, individuell gar nicht so schwache Saison von ihm. Geprägt durch die Umstände, die wir in dieser Saison bei uns im Verein hatten, vielleicht nicht ganz glücklich.
Okay, aber damit wird seine Zeit auf jeden Fall bei euch enden und ich denke auch, dass das in seinem Interesse ist. Ich glaube, der will halt irgendwo erstklassig einfach spielen und dafür war der, wie soll ich sagen, der Sprung ja auch von St. Pauli zu Ajax so ein großer und ich glaube, das will er dann auch weitergehen, ganz einfach. Ne? So, Lukas Daschner hatte sich mal vor einiger Zeit sportlich verbessert und ist zu euch gegangen, hat aber auch wie bei uns nie so richtig den Durchbruch geschafft. Okay, sagen wir mal, ausgenommen von der letzten Saison, wo er bei uns war, da hat man gesehen, dass er doch einiges kann, aber ja. So, Daschner ist ja auch gerade gar nicht bei euch, ne?
Nee, Daschner ist im Winter in die Schweiz ausgeliehen worden und nicht richtig den Durchbruch packen. Ich glaube, das beschreibt die Zeit von ihm bisher auch ganz gut. Er zeigt immer wieder ganz gute Ansätze, hat immer wieder mal zwischendurch gute Leistungen drin. Unvergessen für mich das Relegationsrückspiel in Düsseldorf, wo er im 3-5-2 neben Hofmann als zweiter Stürmer gespielt hat, sich aber immer wieder hat auch fallen lassen und dann mit Stöger fußballerisch da einiges auszupacken. Aber das war's dann auch irgendwie schon. Und ja, irgendwie wartete man die ganze Zeit drauf, dass da dieser Sprung kommt. Aber dieses Label Schönwetterfußballer, was ja irgendwie so ein bisschen negativ behaftet, trifft es bei ihm halt irgendwie schon ganz gut. Also er ist technisch relativ stark, haut immer mal wieder gute Pässe raus, ist im Abschluss auch ordentlich, nur um dann später wieder in einem Zweikampf, ja, mit einem Zweikampfverhalten aufzufallen, als hätte er Angst, sich in einem Zweikampf zu verletzen. Und das kommt gerade im Ruhrpott, wo ja viel auf diese Arbeitermentalität auch gesetzt wird, wo man erwartet, dass die Spieler sich reinhauen, wenn wir schon nicht der reichste Verein sind, nicht gut an.
Ist auch mein Gefühl. Also war auch bei uns so, ne? Also spielerisch gute Technik und so weiter. Wenn er das mit Mentalität paaren würde, mal eine ganze Saison, wäre der ein richtig guter Spieler halt, ne?
Ja. Und ich habe das Gefühl, wir hatten aber auch nie so richtige die Position für ihn. Also ein Flügelspieler ist er auf keinen Fall. Dafür ist er einfach zu langsam. Ein richtiger Stürmer ist er auch nicht, weil da geht ihm die Körperlichkeit ab. Und ich meine damit jetzt nicht, dass man wie ein Hofmann eine 1,95 Meter Kante sein muss. Ein Boadu schafft es ja auch mit seinem relativ kleinen Körper, sich vernünftig reinzuspielen. Aber für ein ZM ist er halt durch sein Zweikampfverhalten auch einfach viel zu defensiv schwach. Und deswegen irgendwie weiß man gar nicht so richtig, wo man ihn einsetzen soll.
Aber könnte ja eine Chance sein, wenn der dann im Sommer zurückkommt und dann in der zweiten Liga für euch beginnen kann. Ich glaube, dafür ist er noch ein relativ guter Spieler halt, je nachdem, wie Hacking ihn dann vielleicht einsetzen möchte. Könnte ich mir vorstellen.
Es ist auch noch nicht ganz klar, ob er zurückkommt. In der Schweiz gibt es eine Kaufoption für ihn, die liegt bei ungefähr 1 Million Euro. Ist nicht klar, ob die gezogen wird. Seine Leistung in der Schweiz war wohl solide. Wird man sehen, aber ja, in der zweiten Liga sehe ich ihn tatsächlich auch als potenzielle Verstärkung wieder an. Ich bin gespannt, wie man mit ihm plant. Bisher hat man dazu aus dem Verein wenig gehört.
Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, hat eine Vielzahl wundervoller Biere, darunter auch eins, das sich perfekt zum Feiern einer tollen Saison eignet. Denn die Blueberry Fruchtgroße in der eleganten 0,75 Liter Flasche ist das Ergebnis der Leidenschaft für außergewöhnliche Aromen und die Liebe zur Natur. Anfang Juli 2024 haben die lieben Menschen von Kehrwieder persönlich die besten Heidelbeeren geerntet. Nach traditioneller Methode wurde dann die Blueberry-Gose in der Flasche vergoren, was ihr einen einzigartigen Charakter verleiht. Sie besticht durch eine hohe Trinkbarkeit, die sich in einem trockenen und fruchtigen Geschmacksprofil zeigt, begleitet von einer leichten, weißweinartigen Säure. Der relativ hohe Kohlensäuregehalt sorgt für eine feine, lebendige Perlage, die die Gose besonders erfrischend macht. Für den perfekten Genuss ist die Empfehlung, die Blueberry-Fruchtgose gut gekühlt zu trinken. Und lasst euch bitte nicht von dem Alkoholgehalt abschrecken, nur in kleinen Schlucken trinken. Ja, dann kann ich nur sagen, auf eine erfolgreiche Erstligasaison, cheers und wohl bekomm's. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, du hattest das schon ja gerade genannt, auch in Bezug auf das Rückspiel letztes Jahr einer Relegation gegen Düsseldorf. Mhm. Da wären wir bei meinem nächsten und letzten Namen nochmal, den ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Andreas Lute war bei euch Torwart, hatte dann in den beiden Relegationsspielen Riemann, ich glaube die meisten wissen, was da passiert ist, bei euch abgelöst, hat die beiden Spiele gespielt, war eigentlich zweiter Torwart hinter Riemann. Und jetzt ist halt heute Morgen rausgefallen, dass der sich, ihr habt Mitgliederversammlung im Juni und er möchte sich in einem Präsidium quasi um das Präsidium bewerben. Ne?
Genau, wir haben also vielleicht als Hintergrund für die Hörer, die sicherlich nicht bei allen Sachen beim VfL so tief drin sind, Hans-Peter Willis, der sehr lange Aufsichtsratsvorsitzender war, ist letztes Jahr im Oktober aus gesundheitlichen Gründen, so hieß es offiziell, hat pausiert. Teile des bisherigen Gremiums haben dann übernommen, interimsweise, weil es war klar, dass es eigentlich eine Neuwahl geben muss, weil es im Aufsichtsrat massiv gekracht hat. Und ja, das ist jetzt das Resultat daraus, dass eine Gruppe um Tigges, das ist der aktuell der Vorsitzende, der im letzten Winter von Willis übernommen hat, sich aufstellt und eben Hans-Peter Willis, der jahrelang der Aufsichtsratsvorsitzende war, eben eine zweite Truppe zusammenstellt. Und in dieser Truppe, das kam dann, ich glaube gestern Abend war es raus, dass Lute Teil dieser Truppe ist. Und was sehr überrascht hat, weil es gibt eine Geschichte zu Willis und Lute. Als Lute damals noch Spieler war, soll es zwischen den beiden mal massiv gekracht haben, weswegen Lute auch dann den Verein verlassen hat. Aber darauf angesprochen sagt er, dass es eine Aussprache gab und beide nach vorne gucken wollen und das Kriegsbeil in Anführungsstrichen begraben wollen. Und das klang auf jeden Fall sehr positiv. Auch das Interview, was von Lute dann gegeben worden ist in der WAZ, hatte auf jeden Fall Hand und Fuß. Und in der zweiten Gruppe wird die sportliche Kompetenz durch Ernst abgebildet. Thomas Ernst, ehemaliger Torhüter vom VfL auch. Sein Sohn spielt dieses Jahr noch in der U19 beim VfL. Jetzt habe ich ihn mit Dabrowski durcheinander geworfen. Tjerk Ernst, das ist sein Sohn, der spielt ja bei der Hertha. Und der stellt die sportliche Kompetenz im zweiten Team.
Ich hatte heute auch Kontakt mit jemandem von Union Berlin und der meinte nur, also da haben wir auch über Lute gesprochen, da meint er so, ein unfassbar intelligenter Mensch, der ja eigentlich jedem Verein gut steht sozusagen, wenn der im Präsidium wäre und auch ein großer Förderer des Frauenfußballs wurde mir da bestätigt. Und dass er halt sehr intelligent ist, zeigt sich ja auch, dass er halt im Spielerrat der Spielergewerkschaft schon ist, schon seit 10 Jahren. Und ja, also wie würdest du das sehen, wenn der bei euch im Präsidium wäre?
Würde ich tatsächlich sehr positiv sehen, wie du es gerade schon beschrieben hast. Lute gehört zu den Fußballern, wo man, wenn er Interviews gibt, wenn man mit ihm spricht, schon das Gefühl hat, dass er ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist, ein sehr reflektierter Mensch, dass er mit Willis, nachdem es diesen massiven Krach damals gab, dass man so reflektiert ist und sagt, ja, wir begraben das Kriegsbeil und hier wird eine Mitarbeit nicht ausgeschlossen, nur weil man in der Vergangenheit mal Stress hatte, bestätigt das Ganze für mich. Ich glaube, er wäre die sportliche Kompetenz, die uns aktuell im Aufsichtsrat abhanden geht. Da ist in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen, weil man eben keinen Fußballer, ehemaligen Fußballer im Aufsichtsrat hatte, der noch sehr nah am Puls der Zeit ist. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, auch als Kommunikator, würde ich Lute sehr, sehr gut finden.
Okay, dann werde ich gespannt auf Mitte Juni gucken, wenn dann bei euch quasi, ja, ist dann ja eine Kampfabstimmung sozusagen, ne?
Tatsächlich, ja. Wir haben tatsächlich heute auch nochmal bei uns in der Gruppe darüber gesprochen. Wir würden gerne beiden Gruppen eine Plattform geben, auch bei uns im Blog, mit beiden Gruppen mal ein Interview führen, damit eben die Anhängerschaft sich auch ein umfassendes Bild machen kann.
Ja, fair enough. Also das machen wir generell auch so, obwohl es bei uns schon lange keine Kampfabstimmung mehr gab. Ja. Wird, wenn sowas bei uns vorgesehen ist, irgendwie neuer Aufsichtsrat oder Präsidium, dann stellen wir die halt auch vor. Ne? So.
Ja.
Meistens sogar noch im Podcast oder so, genau. Okay, so, du siehst, ich habe mich lange gewunden. Wir haben fast 20 Minuten um. Lass mal über das Spiel sprechen, in aller Kürze, ja, weil irgendwie, aber vielleicht willst du ja auch lange reden, weil es ein Sieg war und so viel hattet ihr in den letzten 4 Jahren nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht mal kurz vorab bei uns. Nicolas Wasi ist wieder ins Tor gegangen. Es war irgendwie klar nach seiner gelb-roten Karte gegen Stuttgart und genauso Siebe van der Heijden, der auch in Frankfurt nicht gespielt hat. Beide waren ja im Fanblock, auch wieder reingerutscht, kam jetzt nicht von ungefähr. Bei euch, wir hatten es auch ein bisschen besprochen im VDS, so, was ist so quasi mit der Jugend? Da ist ein bisschen Jugend mitgereist bei euch, ne?
Genau, Mats Pannewick hat von Anfang an gespielt, ist auch eines der vielversprechendsten Talente, die wir aktuell bei uns in der Mannschaft haben, hat die komplette Bochumer Jugend durchlaufen und war dann ein halbes Jahr in die Regionalliga ausgeliehen und ist seit diesem Jahr fest im Profikader. Top-Ansätze, großer Körper, also 1,90 Meter, glaube ich, also auch körperlich präsent. Und ja, ich bin gespannt aufs kommende Jahr, soll jetzt auch zeitnah verlängern. In meinen Augen dürfte der im kommenden Jahr in der zweiten Liga auf jeden Fall Stammspieler sein. Ich fand auch seine Leistung am Samstag sehr, sehr ordentlich. Und Kaspar
hat ihm auch Hacking bestätigt auf der PK nachhinein, ne? Das ist ja ein guter Auftritt.
Und, genau, er kam ja für Kraus hinten in die Mannschaft, der verletzt gefehlt hat. Und dann haben wir noch das Debüt von Kaspar Kuczierski gesehen, 17 Jahre alt, aus der aktuellen A-Jugendtruppe, sicherlich auch einer der Spieler, der es in die Bundesliga schaffen kann. Auch super viele Scorer gemacht. Die A-Jugend hat in diesem Jahr auch im 3-5-2 gespielt auf der rechten Schiene. Er hat einen Profivertrag jetzt kürzlich unterschrieben und dürfte im kommenden Jahr auch regelmäßig Profiminuten sammeln.
Dann würde ich sagen, gehen wir ins Spiel, aber auch nur kurz. Vielleicht erzählst du mir mal von den beiden Toren und wie du sie im Block wahrgenommen hast.
Ja, ich glaube, man kann es relativ kurz machen. Man hat am Samstag gesehen, warum AS Monaco für Myron Boadu mal 18 Millionen bezahlt hat.
Ihr erinnert euch daran da draußen, das ist der Undisziplinierte. So.
Genau der. Und er ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Ich finde, man sieht immer wieder, was er für Laufwege hat, was er für eine Technik hat, was er für ein Auge hat, dass er ganz, ganz viel Potenzial ist. Und hätte er in dieser Saison öfters so gespielt wie am Samstag, dann wären wir auch mit Sicherheit nicht abgestiegen. Aber so ein Spieler wäre eben auch nicht beim VfL Bochum, wenn er durchgehend so spielen würde. Das erste Tor, absoluter Wahnsinn.
Das war das Genie sozusagen. Genie und Wahnsinn zusammen eigentlich. Also wirklich tolles Tor. Ich habe es mir nochmal jetzt ein paar Mal angeguckt, um zu wissen, wie es denn wirklich war. Ist ja durch sämtliche Spieler bei uns durchgegangen, aber da war auch nicht so richtig, also das hat er gut gemacht, aber da war auch nicht so der richtige Wille zu erkennen, den zu stoppen irgendwie, habe ich das Gefühl.
So richtig reinwerfen wollte sich auch keiner bei euch, ne? Nee. Nochmal am letzten Spieltag verletzen war dann auch nicht. Ja, hat dann daher die komplette Hintermannschaft von euch einmal auseinandergenommen. Und ich glaube, im Block hat man sich so ein bisschen gefragt, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und ja, die Freude war natürlich verhalten, weil man weiß, es geht nicht um nichts mehr, aber schön anzusehen war es natürlich trotzdem.
Kann man nicht anders sagen, ne? Ansonsten in der ersten Halbzeit ist mir noch aufgefallen, halt Siebe van der Heijden musste verletzt raus.
Ja.
Der hat ja auch nicht einen mitbekommen irgendwie. Also nicht nur einmal, sondern zweimal gegen Kopf.
Ja.
Und wer war das? Wittek, ne?
Ich meine, es war Paslak.
Paslak, ist geil. Ich verwechsel die beiden immer, weil sie halt so namhafte quasi Väter haben, die mir immer noch im Gedächtnis sind. Okay, Paslak. ja, musste mit bandagiertem Kopf, also der hat auch eine harte Saison oder Rückrunde gespielt irgendwie, also musste mit Bandage raus und ja, gut, also sowas kann natürlich vorkommen, das ist mir nur noch aufgefallen, genau.
Ich hab's erstmal im Blog gar nicht gesehen, hast du nur gesehen, dass er verletzt raus musste und dann, als ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe, da hat er ordentlich einen mitgekriegt vom Paslak.
Ja.
Ich meine, das hat man ja auch gesehen, dass es keine Absicht war, aber es sah auf jeden Fall schmerzhaft aus.
Ja, weil es gleich zweimal war halt so, ne? Das ist dann. Ja, genau. Okay.
Genau. Die zweite Halbzeit
kann. Das ja, also, vor. Ich kann ja nochmal kurz sagen, dass es nochmal bei uns so ein paar Stadion-Choreos gerade ist. Weiß ich nicht, ob dir das aufgefallen ist, diese grünen Banner und Fahnen.
Das war ein Protest bezüglich Mieten, glaube ich, ne?
Ja, es geht um ein bestimmtes Projekt, Viva la Berni. Ist ein bisschen komplexer, verlinke ich hier nochmal, die St. Paulianerinnen kennen das alles, das Thema. Für die, die es nicht kennen, verlinke ich es einfach nochmal. Aber das war mir jetzt nochmal wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil die halt gerade auch so eine Art Crowdfunding haben. Dann noch, ja, da geht es also insgesamt um 3,5 Millionen und über 2 haben sie schon eingenommen. Also das verlinke ich nachher gerne nochmal. Genau, dann erzähl du uns doch mal von dem ersten Kontertor in dieser Saison für euch.
Ich wollte es gerade sagen, für die Leute, die es nicht wissen, es war das erste Kontertor des VfL in dieser Saison. Wir stehen nicht unverdient da, wo wir stehen, wenn man weiß, dass es das erste Kontertor ist. Ja, es war halt, wie gesagt, ein seltener Anblick, ein sauber ausgespielter Konter. Paslak mit einem druckvollen Pass im genau richtigen Moment auf Boadu und der dann halt in dem Moment auch wieder zeigt, warum er mal teuer war, mit einer perfekten Ballannahme und den Ball dann halt locker einschiebt.
Ja, er kann sich den Torwart ausgucken, ne? Also
ja, war schön
anzusehen. Er kann den Torwart ausgucken, so, ja.
War schön anzusehen, aber wie gesagt, wenn man weiß, dass es das erste Kontertor ist von einer Mannschaft, die relativ weit unten steht in der Tabelle und da sollten Konter ja eigentlich mit eines der Hauptmittel sein.
Ja. Traurig. Ja, ich habe mich ja so super gelangweilt während des Spiels, so, weil ich habe auch immer geguckt, halt, wie es in Heidenheim steht und in Hoffenheim. Und umso mehr da Tore fielen, umso entspannter wurde ich logischerweise auch. Und war dann immer so gar nicht mehr so richtig, ja, habe das dann so wahrgenommen irgendwie. Natürlich geguckt und so, aber ja, ich war gar nicht mehr so bei der Sache irgendwie so richtig. Genau wie unsere Spiele.
Ja, das Einzige, was ich noch ganz interessant fand, war dann, dass RB den internationalen Fußball verpasst hat. Da freut sich das Fußballerherz ja immer noch so ein bisschen.
Ja.
Ja, das Einzige, was den Tag dann auch aus Bochumer Sicht, wo ihr alles feststand, vielleicht noch perfekter gemacht hätte oder aus der Sicht des Fußballliebhabers, wenn Hoffenheim dann doch noch in die Relegation gerutscht wäre. Aber das wäre ja mit ganz vielen Variablen verbunden gewesen.
Ja, genau. Was du vielleicht noch nicht weißt, also jeder weiß ja, dass immer, wenn es darum geht, quasi um so Vergleiche, dann wird ja immer gerne Tasmania Berlin in den Raum geworfen, also wenn es um schlechte Bilanzen geht sozusagen. Weißt du, dass wir in einem Parameter mit denen gleichgezogen sind nach dem Spiel?
Ich glaube, geschossene Tore, oder?
Naja, nicht ganz. Also das sind die quasi Spiele ohne eigenes Tor zu Hause. Und wir hätten mit einem Tor gegen euch, wären wir nie wieder aufgetaucht in dem Zusammenhang, hoffentlich. Aber so sind wir mit 11 Heimspielen ohne Tor genauso schlecht wie Tasmania Berlin. Also finden da irgendwie jetzt auch irgendwie Einzug in die Geschichtsbücher. Sowieso haben wir ja zu Hause 10 Tore geschossen. Das ist sehr, sehr wenig, aber immerhin zweistellig. So kann man dann wenigstens sagen. Aber du siehst auch bei uns, für mich war es eine zähe und harte Saison, was so mal das Jubeln angeht und so weiter. Also, ja, so ist es halt einfach. Und aber jeder weiß ja, dass. Sicher nicht, ne? Also, was ja bleibt, ist, dass quasi verhinderte Tore unsere Tore sind. Also unsere Abwehr ist nach wie vor die zweitbeste mit 41. Ja. Gefangenen Toren nach Bayern mit 32. Und ja, es dürfte aber gerne zur nächsten Saison ein bisschen umschlagen, das Pendel, ohne dabei die Abwehrarbeit zu vernachlässigen. So. Okay, so, nach dem Abpfiff war es eine einzig große Verschwesterung, Verbrüderung. Wie hast du denn das wahrgenommen, was so nach dem Spiel gelaufen ist?
Extrem überrascht gewesen. Aber ich glaube, das hat dem ganzen Tag irgendwie noch so die Krone aufgesetzt. wie gesagt, Choreos bei euch. Wir hatten unsere kleine Choreo im Blog. Und ich glaube, es war dann auch ein Stück weit dieses gegenseitige Respektieren als verhältnismäßig kleiner Verein in der Liga, dass man die Leistung des anderen ganz unabhängig vom Ausgang auch ein Stück weit anerkennt. Ich glaube, am Anfang war es, zumindest mein Eindruck war, so eine gewisse Nervosität auch bei der Security noch zu spüren, weil man gar nicht so wusste, was passiert denn jetzt hier eigentlich. Aber als man dann gemerkt hat, dass es einfach nur ein gegenseitiges Beklatschen und Besingen ist und dann sogar einige Leute noch Schals und Trikots getauscht haben, ja, war diese Anspannung dann auch ganz schnell weg. Also ich fand es richtig, richtig schön, kam super unerwartet, aber ja, hat dem Tag dann einen tollen Abschluss verpasst.
Ja, ich möchte nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn es noch um was gegangen wäre, aber ja, so ja, kann man natürlich ganz entspannt, und so war es ja auch. Und ich war relativ schnell weg nach dem Abpfiff, weil ich noch eine Einladung hatte und war dann gar nicht mehr im Stadion. Aber ja, was ich halt von anderen Leuten gehört habe, ist, dass alles super entspannt gewesen und ja, auch der Rasen hat nicht gelitten. Wir haben da ja noch so ein, zwei Sachen vor der Tür, so Anti-Ra-Fanclub-Turnier und so weiter. Mhm. Ich wäre mir ganz sicher gewesen, dass es Menschen gibt, die da auch am Rasen rumpulen, aber das soll wohl nicht so gewesen sein, aber letzter Gewissheit weiß ich es auch nicht. So, aber Rasen sieht ganz gut aus. Kann man auf jeden Fall sowas spielen, glaube ich, wie Antira und Fanclub-Turnier, genau. Ja, und wie gesagt, ich war dann halt auch schon weg und habe dann auch dementsprechend nicht mehr die Mannschaft gesehen und so weiter. Aber das ist alles zur Genüge dokumentiert, kann man alles lesen beim Verein auf der Seite, bei uns in der Lage heute und so weiter. Und insofern bin ich jetzt auch einfach mal froh, dass die Saison zu Ende ist. Die war lang, die war aufreibend. Wir haben wieder sehr viele Gespräche gemacht hier beim Millerntum, beim VDS, NDS, und ja, insofern würde ich sagen, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas? Also, ach, ich hab doch noch einen Spielernamen, wo ich ein bisschen verwundert war. Irgendwie ist so ein Gerücht draußen, dass das kleine Bekel von Kiel zu euch gehen könnte. Hast du da was von gehört?
Das ist korrekt, und nach dem, was wir bisher so gehört haben, scheint der Transfer auch so gut wie durch zu sein.
Echt krass, ich hätte den ganz anders eingeordnet, so in seinem Karriereweg, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ohne sozusagen despektierlich zu sein. Ich hätte gedacht, dass der tatsächlich irgendwie auch zu einem Erstligisten gehen kann und da jetzt nicht direkt Stammspieler ist, aber sich da weiterentwickeln kann. Also, oder ich habe ihn falsch eingeschätzt bisher.
Also, was ich bisher auch aus dem Umfeld gehört habe, ist, dass er in der Aufstiegssaison von Kiel tatsächlich einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga war.
Genau.
Das Problem bei ihm ist so ein bisschen, man weiß nicht, wie er jetzt aus den Kreuzbandrissen zurückkommt.
Klar, das stimmt.
Er war vorher schon nicht der schnellste Spieler. Man wird jetzt nicht unbedingt schneller durch den Kreuzbandriss. Und nein, da so ein nicht. Kleines Fragezeichen ist. Aber was natürlich für den VfL spricht, der kommt aus der Region.
Und okay.
Sind ja so Gründe, wie dass man dann doch irgendwie so ein bisschen Heimweh hat.
Ah, ich hätte jetzt gedacht, das wäre eher Norddeutscher tatsächlich, so, also mit so Kiel-Umfeld. Okay, dann macht das vielleicht auch.
Dortmund ausgebildet.
Okay, alles klar. Dann macht das vielleicht doch alles Sinn irgendwie. Und aber wir werden ja sehen, also da wird ja jede Menge passieren. Da kannst du ja wahrscheinlich jetzt ab demnächst dann irgendwie auf bestimmten Seiten jeden Tag mal gucken, ob wir dann neu oder ja,
die Pause ist nur kurz. Sobald die Gerüchte losgehen, wissen wir doch alle, wie wir am Rad drehen.
Ja, ihr habt ja 2 Wochen weniger als wir auf dem Zettel. Das geht dann ja schon bald wieder dann, naja, aber erstmal alle in Urlaub und so weiter. Genau. Wir haben heute auch schon einen ersten Spieler vorgestellt. Das hat ja
heute Fallschläger, ne?
Genau, Schienenspieler, rechte Seite. Boah. Verlinke ihn heute auch nochmal. Ich verlinke heute einfach alles, was irgendwie in den letzten Tagen passiert ist. Genau. Ja, dann, Claudio, weiß nicht, willst du noch was loswerden?
Ja, ich hoffe, dass wir uns dann spätestens nach einer Saison wieder sehen.
Am besten in der ersten Liga wäre ganz gut.
Ja, ich würde mich ja auf jeden Fall. Ich würde mich ja auch freuen, wenn ich meinen Anführungsstrichen Heimspiel in Hamburg habe. Ist auch immer ein guter Grund für Freunde, nach Hamburg zu kommen.
Das entfällt jetzt erstmal eine Saison, das zu Fuß gehen irgendwo hin.
Ja. Leider. Deswegen drücke euch ganz fest die Daumen. Das zweite Jahr in der Bundesliga ist ja bekanntlich immer das Schwerste. Dass ihr es in der kommenden Saison packt, eure Offensivprobleme in den Griff bekommt. In der Abwehr läuft es ja schon. Und hoffe, dass wir uns dann ganz schnell wiedersehen im Oberhaus.
Das hoffe ich doch auch. Und ja, ein Jahr. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Gut, Claudio, dann danke ich dir für die beiden Gespräche. Also insgesamt waren es ja 3 mit dem Hinspiel. Und ich sag mal so, wir melden uns, ne? Wenn es soweit ist.
Auf jeden Fall.
Gut. Alles klar. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, ja, ich darf mich, ja, genau wie das gesamte VDS-NDS-Team jetzt ultimativ in die Sommerpause verabschieden. Ich sage danke, danke für euer Interesse an unseren Gesprächen und generell am Millerton. Ja, das war eine wilde Saison und jetzt wollen wir alle einmal ja, ein bisschen durchschnaufen und dann hören wir uns zu gegebener Zeit wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und macht's gut. Forza und tschüss.